Ja, Paulus sagt zu Timotheus, mit dem Vorlesen halte an. Ne? In diesem Sinne ist das gut. Ich finde es auch deshalb besonders wichtig, weil ich gemerkt habe, dass es doch von großer Bedeutung ist, dass wir beim Lesen der Bibel nicht nur so kleine Inseln uns immer rauspicken, Lieblingsstellen, Lieblingsgedanken, sondern dass wir beim Lesen der Bibel wirklich auch in die Fläche hineinkommen. Und ich habe es immer sehr geschätzt, und das hat sich auch bis heute nicht geändert, in diesen Schatz des Bergwerkes der Bibel von allen Seiten aus Stollen reinzutreiben und von verschiedensten Seiten her diese Schätze zu bergen, die da enthalten sind. Ich bin aber jetzt auch vermehrt dazu übergegangen, einfach Bibeltexte in der Fläche, einfach ein Kapitel zu nehmen und darüber zu predigen. Wir haben das bei uns in der Gemeinde entdeckt, dass wir dachten, wir haben viele Gastredner und dann nimmt jeder so seinen Lieblingsgedanken, bringt das und es gibt so viel, was uns dann vom Wort her quasi über Jahre hinweg nie begegnet. Und da haben wir dann mal die Entscheidung getroffen, wir wollen jetzt bei uns in der Gemeinde immer mindestens 2-3 ganze Zeiträume uns reservieren, wo wir als Gemeindeleitung, als Älteste der Gemeinde uns immer ein ganzes biblisches Buch vornehmen. Und dann der eine Bruder macht das erste Kapitel, der nächste das zweite und so weiter. Sodass wir richtig schön in so einen ganzen biblischen Text im Zusammenhang lesen. Das haben wir jetzt mehrfach gemacht. Das ist in der Gemeinde bei uns sehr, sehr gut aufgenommen worden, weil man eben tatsächlich zu Stellen kommt, von denen man meinte, oh, die habe ich ja noch nie gehört. Und der Vorteil ist einfach, dass man an dieser Stelle immer auch den Zusammenhang, den Gesamtzusammenhang eines Textes hat. Herausfordernd ist manchmal, man kann bestimmten Texten nicht entfliehen. Die kommen dann einfach, die hätte ich mir nie ausgesucht. Und jetzt sagt Gott aber, hey, das ist auch mein Wort. Und das ist auch wichtig. Und das möchte ich auch, dass ihr das zur Kenntnis nehmt. Also von daher habe ich gedacht, da bringe ich euch doch einfach mal jetzt sowas aus unserer Erfahrung mit und mache mit euch ein paar Gedankenanstöße zum Korintherbrief. Ich werde also heute Abend das erste Kapitel machen und morgen früh dann das vierte. Das liegt daran, dass das zweite und das dritte andere gemacht haben. Ne, sonst hätte ich es so fertig. Also von daher das erste und das vierte. Und ich hoffe, dass das für euch auch eine Freude gibt, wieder euch auf diesen ersten Korintherbrief einzulassen. Den ganzen Vorspann, so mit Einleitungsfragen, will ich jetzt hier bei euch mal weglassen. Das ist, glaube ich, bei euch nicht so entscheidend, sondern ich möchte nur mal die Gliederung kurz voranstellen für dieses erste Kapitel, damit ihr so ein bisschen Gerüst habt, an dem wir dann entlang gehen wollen. Dieses erste Kapitel habe ich jetzt mal in 5 Abschnitte gegliedert. Das erste ist der Briefeingang, die Verse 1 bis 3. Dann der Dank des Apostels Paulus, das sind die Verse 4 bis 9. Dann als drittes das Thema Spaltungen in der Gemeinde, die Verse 10 bis 17. Dann als viertes das Wort vom Kreuz, die Verse 18 bis 25. Und dann als fünftes der Maßstab der göttlichen Erwählung, das sind dann die Verse 26 bis 31. Diese 5 Punkte wollen wir entlang gehen. Und wenn wir Glück haben, können wir morgen früh das vierte Kapitel nahtlos anschließen. Dann sind wir nämlich hier immer noch besser. Ne? Also von daher werden wir mal sehen, dass wir das so in die Reihe kriegen. Briefeingang, schon allein der Briefeingang. Paulus, berufener Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen, samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. Da sind wir also hier heute mit drin. Und dann Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Da hast du, Heinz, dich ja gleich drauf bezogen, in dem Anfangsgruß, den du uns heute gesagt hast. Und wie will man durch so ein Kapitel durchkommen, wenn man schon am liebsten bei den ersten Versen nur hängen bleiben würde? Ja. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ein Gruß und den liest man weg und ist man schon gewöhnt und hat man ganz oft gehört. Und dann kommt man mit einmal in Momente, wo man denkt, Mann, das spricht mich ganz tief von Gott her an. Das ist ja genau das, was ich brauche. Ständig, jeden Tag brauche. Gnade und Friede. Das Neue Testament nennt Gott einmal den Gott aller Gnade. Wo finden wir das? Weiß jemand, der Gott aller Gnade? Wer nennt ihn so? Na? Nein? Wo sind meine bibelfesten Münchner? Der Gott aller Gnade. Petrus! Er hätte ich doch gewettet, dass das von Paulus kommt. Ja, ne? Das war Petrus. Der Gott aller Gnade. Und das ist mir so groß geworden, dass ich dachte, Mensch, als ich ein kleines Kind war, da habe ich mich gefreut, oh, ich kann immer mehr selber. Ich kann immer mehr selber. Ich kann immer mehr selber. Und hierfür brauche ich Papa nicht mehr und dafür brauche ich Mama nicht mehr. Das kann ich jetzt alles selber. Und dann sitzt du am Tisch mit den Kindern und das kann ich jetzt schon selber. Ja? Und die brauchen dich dann gar nicht mehr. Und wenn du dann älter wirst, dann entwickelt sich die Sache irgendwie wieder rückwärts. Ja? Und ja, ihr seht, die ersten Erfahrungen habe ich schon gemacht. Und für mich, aber geistlich, ist das Größte. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Also eigentlich bedeutet wachsen im Glauben nichts anderes als immer tiefer, immer umfassender zu erkennen, dass ich Jesus für alles brauche in meinem Leben, für alles. Wenn du älter wirst, merkst du, dass auch selbstverständliche Dinge mit einmal nicht mehr selbstverständlich sind. Wenn du jung bist, denkst du, oh, das ist, kann ich alles alleine. Aber im Glauben stellen wir fest, wow, wir brauchen für alles wirklich Jesus, seine Gnade. Für alles. Und darum heißt es ja auch, Gott aber ist mächtig, jede Gnade gegen euch überströmen zu lassen, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überströmt seid zu jedem guten Werk. Und als Paulus mal in großer Anfechtung ist und dieser Stachel im Fleisch, dieser Engel Satans ihn so richtig reinhaut, der den loswerden will und der zu Gott fleht, nimm's mir doch, Herr. Da sagt Gott ihm dieses bekannte Wort, meine Gnade genügt dir. Das ist eben in all unseren Situationen, wo wir auch drinstecken, gesundheitlich, psychisch, mit Prüfungen, mit Herausforderungen, was immer in unserem Leben vor uns steht wie ein Riesenberg. Über allem steht dieser eine Satz, diese eine Zusage. Meine Gnade genügt dir. Ja, das ist, was Paulus uns hier gleich zu Beginn zuspricht. Gnade, jawohl, ich brauche Gnade. Jede Sekunde meines Lebens lebe ich von der Gnade Gottes. Und Friede, Friede. Ja, Friede mit Gott. Friede mit meinem Ehepartner, in meiner Familie. Friede in der Gemeinde. Und Friede mit den Führungen Gottes in meinem Leben. Auch da braucht man Frieden, ein Ja, Vater, für. Denn nicht alles, wie Gott uns führt, gefällt uns. Frieden. Also Paulus erwischt gleich zu Beginn, Gnade euch und Friede. Jawohl, Paulus, das ist genau das, was ich brauche, danke. Und jetzt kommt der Glaube, stellt sich vor Gott hin und sagt, ja, Herr, danke, ich möchte das empfangen, ich möchte das nehmen. Deine Gnade, deinen Frieden nehme ich, brauche ich. Danke, Herr. Und dann so schön die zweifache Schnur, Heinz, du hast gesagt, von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das sind diese doppelte Beziehungsebene, die wir zu Gott haben dürfen. Ihn einmal als Vater zu erleben, und das ist das Größte. Ich habe in meinem Leben nie einen Vater kennengelernt. Meiner ist getürmt, als meine Mutter mit mir schwanger war. Der wollte mich nicht kennenlernen. Der war weg. Und als ich zum Glauben kam mit 16, da war das Erste, was ich gebetet habe, Vater. Vater. Weil ich wusste, Gott ist mein Vater. Und das ist etwas Großes, wenn auch Christen manchmal nur beten, großer Gott. Und so abstrakt denke ich immer, hey, ja, das stimmt, aber Gott möchte dir mehr sein als nur großer Gott. Er möchte dein Vater sein. Du darfst aber lieber Vater sagen. Gott ist dein Vater und zwar so ein guter Vater, wie du ihn auf Erden nie kriegen kannst. Unser Vater. Also Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ja, Jesus Christus ist unser Herr. Und das dürfen wir auch nie vergessen. Herr ist Jesus. Das ist das Urbekenntnis der Christen von Anfang an. Herr ist Jesus. Das gilt über die ganze Welt. Das gilt aber auch über mein Leben. Und es gibt oft Situationen, die mir nicht passen. Und wo ich dann sage, du bist Herr. Du bist mein Herr. Und du hast zu bestimmen. Und wenn du sagst, das soll so lang gehen, dann weiß ich, du bist der Gott der Liebe. Und dann hast du dabei einen guten Gedanken, einen guten Plan. Ja, Ich unterstelle mich der Herrschaft Jesu in meinem Leben. Und manchmal begehrt es dann auf in mir, dann will ich eigentlich was ganz anderes. Dann zieht's mich und juckt's mich. Herr ist Jesus, ich gehöre dir. Und deshalb möchte ich deinen Willen in meinem Leben tun und nicht meinen Willen. Also schon allein diese Eingangssequenz, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn, Jesus Christus. Schon allein diese Eingangssequenz, da könnten wir jetzt alle miteinander stundenlang drüber nachdenken, was das für uns bedeutet. Also die Zeit, auf alles nur einzugehen, wie es am liebsten würde, habe ich natürlich nicht. Aber auf zwei Dinge aus diesem für Paulus typischen Briefeingang möchte ich doch noch hinweisen. Paulus weiß, ich bin Apostel Christi Jesu, wodurch? Durch Gottes Willen. Durch Gottes Willen. Und dieses Wissen ist wichtig, denn Paulus hatte, man glaubt es kaum, als Apostel viele Schwierigkeiten. Und viele Menschen zogen seine Berufung in Zweifel. Die haben ihn nicht akzeptiert. Die haben nicht akzeptiert, dass er ein Apostel ist. Und sein Erscheinen war ihnen viel zu schmächtig, nicht eindrucksvoll genug. Da konnte er nicht charismatisch genug reden. Also das war eher ein kleinerer, unscheinbarerer Mensch. Und so hat Paulus ganz viel Gegenwind gehabt. Wenn wir sagen, oh Paulus, toll, wie du schreibst und so. Das hat er oft nicht so erlebt. Gerade bei den Christen, die sagten, nee, der doch nicht. Und gerade die Korinther, die Gemeinde, die er selber gründen durfte als Missionar auf seiner zweiten Missionsreise. Bei denen musste er das auch erleben, dass viele einfach dann gesagt haben, nee, was du da sagst und wie du das sagst und das, da sind wir nicht der Meinung. Also Paulus hatte enorm viel Gegenwind und war keinesfalls der allseits akzeptierte, geachtete, verehrte Apostel, wie wir uns das vielleicht manchmal vorstellen. Und diese Anfechtung, diesen Gegenwind, den hält man eben nur durch, wenn man weiß, ich stehe hier nicht durch meinen eigenen Willen und meine eigenen Entscheidungen, sondern durch Gottes Willen. Und wenn wir das wissen, dann können wir auch Schwierigkeiten und Anfechtungen aushalten, die auf uns zukommen. Das ist mir so wichtig in vielen Situationen gewesen. Wir erleben, dass Jesus uns auch auf Wegen, die seinem Willen entsprechen, deswegen noch lange nicht alle Schwierigkeiten wegräumt. Und wenn wir in Schwierigkeiten, in Anfechtungen, manchmal sogar in Anfeindungen stehen, dann ist es eben wichtig zu wissen, ich stehe hier nicht, weil ich mir das ausgesucht habe. Das war nicht meine Entscheidung, jetzt muss ich es ausbaden. Sondern ich stehe hier durch Gottes Willen. Und darum ist es so wichtig, wenn wir Entscheidungen treffen, uns vorher darüber klar zu werden, vorher mit ihm zu reden. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Damit wir dann später, wenn die Situation vielleicht auch mal schwierig wird, sagen können, Herr, du hast gesagt, jetzt hilf mir auch durch. Der zweite Gedanke aus dieser Einleitung, den ich jetzt nur herausgreifen möchte. Wenn wir den ersten Korintherbrief lesen, merken wir, wie viele Dinge dort in der Gemeinde im Argen lagen. Paulus hat so viele Dinge in diesem ersten Korintherbrief anzusprechen, wo dringender Handlungsbedarf in der Gemeinde besteht. Und dennoch spricht Paulus sie hier im Briefeingang an als Gemeinde Gottes, als Geheiligte in Christus Jesus. Und das macht mich fröhlich. Trotz vieler Defizite bleiben wir Gemeinde Gottes. Gott schämt sich unser nicht. Also ich hätte das Firmenschild vielleicht manchmal weggehängt. Ja, also so wie die Truppe ist, Schild abnehmen, das muss ja nicht jeder wissen, dass die zu mir gehören. Nein, Gemeinde Gottes. Gott steht zu seiner Gemeinde, selbst dann, wenn sie so viel Mist macht, wie das damals in der Korinthergemeinde der Fall war. Und dass er sie anredet als Geheiligte. Ja, wie kann denn das sein? Eine Gemeinde, die so viel Sünden in ihrer Mitte geduldet hat, wo so viel schief lief, als Geheiligte anzureden. Wie geht das? Na, weil er sagt, Geheiligte in Christus Jesus. Geheiligte sind wir eben nicht in uns selbst, sondern allein in Christus Jesus. Was wir vor Gott sind, das sind wir nur in Christus. Nicht unsere Qualitäten, sondern unsere Bindung an Christus macht uns zu Heiligen. Das müssen wir verstehen. Darum heißt dieser Begriff Geheiligte eigentlich auch nichts anderes als für Gott Beschlagnahmte. Geheiligte sind keine perfekten Menschen, sondern es sind Menschen, die sind für Gott beschlagnahmt. Sein Eigentum, ihm zum Dienst. Ich sage immer wieder, da gibt es so viele Schüsseln und Teller, die sich in jedem Haushalt finden. Und dann werden Teller genommen und werden für den Tempeldienst benutzt. Und dadurch werden sie dann geheiligt. Sie gehören Gott und sie sind zum Dienst für Gott bestimmt. Das ist geheiligt. Geheiligt heißt nicht, dass wir perfekt sind. Geheiligte heißt, dass wir zu Christus Jesus gehören und damit herausgenommen sind aus der Welt, beschlagnahmt für Gott. Gott sagt, du gehörst jetzt mir. Und dann stehen wir mit allem, was wir sind und haben, ihm zum Dienst bereit. Das sind die Geheiligten. Und wir sind es eben nur in Christus. Und wenn Gott uns so adelt und wir Heilige, Geheiligte sein dürfen, dann gilt natürlich auch, werde, was du bist. Lebe deiner Berufung und Stellung gemäß. Das ist dann natürlich die Konsequenz, dass wir, wie Paulus es mal nennt, würdig wandeln, entsprechend wandeln der Berufung, mit der wir berufen worden sind. Darum ist das Erste immer unsere Stellung vor Gott, der Stand, den Gott uns schenkt. Und das Zweite ist immer die Gestaltung, dass wir dieses Standes jetzt auch unserem Leben entsprechend Ausdruck verleihen. Paulus hat so viele Defizite, die er jetzt unbedingt mit den Korinthern besprechen möchte. Aber bevor er diese Defizite anspricht, dankt er Gott erst einmal für das, was er den Korinthern alles geschenkt hat. Er fängt also nicht bei den Defiziten an, sondern er fängt an bei dem, was da ist, was Gott geschenkt hat. Da sind wir jetzt bei den Versen 4 bis 9. Ich lese mal ab Vers 4. Ich danke meinem Gott alle Zeit, euretwegen, für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. In ihm seid ihr in allem reich gemacht worden, in allem Wort und aller Erkenntnis. Vers 7, daher habt ihr an keiner Gnadengabe Mangel, während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Reich gemacht seid ihr worden, in allem Wort und aller Erkenntnis. Ihr habt an keiner Gnadengabe Mangel. Die Korinther waren also eine geistlich reiche Gemeinde. Sie waren reich gemacht in allem Wort und aller Erkenntnis. Sie waren mit allen Gnadengaben ausgestattet. Eine Gemeinde, die wir heute einfach nur beneiden würden. Die wir als Mustergemeinde ansehen würden. Wo wir, was ja heute oft üblich ist, wo wir hinpilgern würden. Nach deren Erfolgsrezept wir fragen würden, um es zu kopieren. Aber in ihrem Leben sah es ganz anders aus. Da tat sich ein Abgrund nach dem anderen auf. Und das ist bei den Korinthern so besonders krass, dass er sagt, ihr habt alles. Ihr habt Wort, ihr habt eine erstklassige Wortverkündung. Ihr habt dolle Erkenntnis in eurer Gemeinde. Ihr seid in allen Gnadengaben reich gemacht. Aber was euer Leben mit Christus, die Praxis eures Lebens darstellt, eine einzige Baustelle. Das ist bei den Korinthern so krass, wie wir das nirgends sonst finden, diese Schere. Zwischen dem, was sie wissen, was sie haben, und dem, wie sie tatsächlich praktisch und konkret leben. Und wir sehen daran, dass geistliche Gaben und geistliches Leben, Geistesgaben und Geistesfrucht zwei ganz unterschiedliche Dinge sind. Das Vorhandensein von Gnadengaben sagt noch überhaupt nichts über den inneren geistlichen Stand einer Gemeinde oder eines Christen aus. Und wenn wir einmal vor Gott stehen, wir wissen ja, dass wir auch als Gemeinde einmal vor dem Bema, vor dem Richterstuhl Christi stehen werden, nicht um verdammt zu werden oder ähnliches, da geht es nicht um Strafe, um Verurteilung, aber da geht es genau um die Frucht, um die geistliche Frucht unseres Lebens, um das, was Jesus in uns wirken konnte. Und wenn wir so einmal vor Gott stehen, dann wird es nicht um unsere geistlichen Gaben gehen. Die sind ja sowieso ein Geschenk Gottes, eben Gnadengaben. Sondern es wird um die Frage gehen, wie wir unser Leben im Glaubensgehorsam gelebt haben. Darum wird es gehen. Und das ist besonders für Leute, die jetzt zum Beispiel in der Verkündigung stehen, wie ich. Was sagt Jakobus? Jetzt ist es Jakobus. Seid nicht viele Lehrerbrüder. Ja, da wir ein schweres Urteil empfangen werden. Warum? Weil wir so viel wissen, so viel reden, so viel anderen sagen. Und manchmal schüttelt mich das schon, wenn ich dann denke, ja, wenn ich dann mal vor meinem Herrn stehe, dann wird es nicht um die Güte meiner Predigten gehen. Ja, sondern es geht darum, was in meinem Leben geworden ist, am Gehorsam Christi Jesu. Also das ist was anderes. Und da denke ich, da wird sich einiges umkehren. Da wird manch einer, der hier vorne steht, ganz woanders sein. Und manch einer, der so ganz hinten immer nur den Dienst treu auf der Toilette verrichtet hat und geputzt und eingeladen und gekocht und so für die Gemeinde, der rutscht mit einmal ganz woanders hin. Ja? Der wird an dieser Stelle einfach ganz andere Wertigkeiten offenbar. Und trotzdem, am Anfang des Apostels Paulus steht hier der Dank. Und diese Grunddankbarkeit, die Paulus hier äußert, die macht eben den Unterschied zu Nörgelei und Kritiksucht. Kennt ihr ja auch die Leute, ne? Die immer nur kommt, das ist nicht gut und das stimmt nicht und da fehlt was und so. Da merkst du, das sind Leute, die sind immer nur auf das Negative fixiert. Die greifen immer nur raus, was alles nicht passt. Paulus, Mann, Gott hat so viel euch geschenkt. Gott war so wirksam unter euch. So großartig, was ihr alles habt. Aber jetzt müssen wir auch an die und die Stellen ran. Das ist was ganz anderes, als wenn man kommt und im Leben eines anderen oder einer anderen Gemeinde immer nur antippt, was da alles nicht stimmt. Da merkt man, es ist der Unterschied. Die Grunddankbarkeit macht den Unterschied zu Nörgelei und Kritiksucht. Ja, und damit kommen wir schon zu meinem dritten Punkt, zu dem großen Abschnitt unter der Überschrift Spaltungen, Verse 10 bis 17. Ich lese mal die Verse 10 und 11. Ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig redet und nicht Spaltungen unter euch seien, sondern dass ihr in demselben Sinn und in derselben Meinung völlig zusammengefügt seid. Denn es ist mir durch die Hausgenossen der Chloe über euch bekannt geworden, meine Brüder, dass Streitigkeiten unter euch sind. Die Korinther hatten Paulus eine ganze Reihe von Fragen vorgelegt. Das lesen wir später im Brief, dass die drei Abgesandten aus der Korinther Gemeinde einen ganzen Katalog mit Fragen mitgebracht haben, die dann Paulus ab Kapitel 7 auch abarbeitet und beantwortet. Aber bevor er zu diesem Fragenkatalog kommt, über viele wichtige Dinge, da greift er das auf, was in seinen Augen das Wichtigste jetzt ist, bei den Korinthern. All das andere stellt er erst einmal zurück. Es geht ein Riss durch die Gemeinde. Und da sagt Paulus, da können alle anderen Fragen erstmal hinten anstehen. Die sind alle jetzt nicht wichtig. Aber dass ein Riss durch die Gemeinde geht, das kann nicht sein und das darf nicht sein. Und das geht er als allererstes an. Das hat für Paulus absolute Priorität, dieser Riss, der durch die Gemeinde ging. Die Einheit, Die geistliche Einheit der Gemeinde in Christus ist bedroht. Und deshalb wendet er sich jetzt in den Versen 12 bis 13 ganz konkret dieser Problematik zu. Er sagt, ich meine aber dies. Das ist also jetzt die konkrete Problematik, wo dieser Riss damals durch die Gemeinde ging. Ich meine aber dies, dass unter euch der eine sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere, ich zu Apollos, der andere, ich zu Kephas, der andere, kann man beidseitig übersetzen, ich zu Christus. Ist der Christus zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft worden? Also in Korinth hatten sich vier verschiedene Gruppen gebildet, die sich jeweils auf eine für sie maßgebliche, führende, großartige Person beriefen. Die anderen hingegen, die hatten eben nicht den vollen Durchblick und waren deshalb nicht maßgeblich. Es zählte nur noch, was dieser eine sagte. Und das Ergebnis waren Fangruppen innerhalb der Gemeinde, die sich untereinander abgrenzten, einander widersprachen, miteinander stritten und das jeweils unter Berufung auf diese eine eigene Führungsfigur. Sogar eine Paulus-Fangruppe gab es. Und das hätte ihm ja schmeicheln können. Doch Paulus widerspricht auch der Erhöhung seiner eigenen Person. Ganz entschieden. Er sagt nicht, ja, ihr habt ganz recht. Ich bin ja auch der Lehrer der Nationen. Ich habe eine Offenbarung von Gott erhalten, die den anderen einfach fehlt. Hätte an der Stelle ja sagen können. Aber nein. Über allen Besonderheiten, über allen speziellen Dienstaufträgen dieser unterschiedlichen Verkündiger steht doch eins dennoch als oberste Priorität: die Einheit des Leibes Christi. Ja, es gibt verschiedene Dienstaufträge. Ja, es gibt verschiedene Gaben der Einzelnen. Ja, sie haben unterschiedliche Offenbarungen. Ja, aber über allem steht die Einheit des Leibes Christi. Und voll Entsetzen fragt Paulus deshalb, ist denn der Christus zerteilt? Das ist natürlich eine rhetorische Frage. Und die Antwort lautet, nein, natürlich nicht. Egal ob Paulus, Petrus oder Apollos, alle gehören zu dem einen Leib des Christus. Sie haben unterschiedliche Begabungen, sie haben unterschiedliche Dienstaufträge. Aber sie sind alle Glieder an dem einen Leib des Christus. Und später wird er dies auch noch unter dem Aspekt der verschiedenen Geistesgaben wiederholen. In 1. Korinther 12, Vers 13, da fächert er ja auch auf, was für verschiedene Gnaden und Geistesgaben es gibt. Wie verschieden Leute begabt sein können und damit auch unterschiedliche Aufträge im Dienst für Christus haben. Und sagt, es ist völlig egal, die Verschiedenheit der Gaben. Es ist ein Geist, der in allem wirkt und ein Herr, der über allem steht. Und dann sagt er, in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen. Kein Unterschied mehr. Diese Zwischenwand der Umzäunung, Epheser 2, ist abgetan. Trotz aller Unterschiede in den heilsgeschichtlichen Abläufen, das steht für Paulus nie zur Diskussion. Die Einheit des Leibes Christi. All diese Unterschiede spielen sich innerhalb des Leibes Christi ab. Petrus, Paulus, Apostel, Apollos, sie alle gehören zu diesem Leib des Christus. Sie ergänzen sich im Dienst an diesem einen Leib des Christus. Und deshalb so jetzt die Argumentation des Apostels Paulus. Deshalb sollen wir alle gleichermaßen wertschätzen und ihr Wort als Wort des Herrn an uns für verbindlich erachten. Und damit wird eben allen Parteiungen, jeder exklusiven Abgrenzung und jeder menschlichen Überhöhung der Boden entzogen. Aber was ist mit der vierten Gruppe? Ich bin des Christus. Liegen die nicht richtig? Ist das nicht genau das, was wir so auch sagen würden? Doch was zunächst richtig klingt, ist hier doch grundverkehrt gemeint. Denn diese Christen machen jetzt aus Christus eine exklusive Gruppe innerhalb der Gemeinde. Sie nehmen für sich eine besondere Christusnähe in Anspruch, die sie den anderen absprechen. Sie brauchen die Apostel nicht, sind ja nur Menschen. Sie haben ja das Original, Christus. Und so gibt es heute viele Gemeinden, in denen weit überwiegend aus den Evangelien gepredigt wird. Denn, so sagen sie, hier haben wir das Original. Hier sind wir am nächsten dran, am eigentlichen Kern der christlichen Botschaft. Was für ein Irrtum. Das geht heute sogar bis dahin, dass von manchen Theologen Jesus und die Bibel gegeneinander ausgespielt werden. Wir würden als bibeltreue Christen, die an die göttliche Inspiration der ganzen Bibel glauben, einen papierenden Papst erschaffen und die Bibel zum Götzen machen. Entscheidend sei nur, wie wir zu Jesus stehen und nicht, wie wir zur Bibel stehen. Fromme Sätze. Ha? Alles original. Also das ist jetzt nichts, was ich mir ausgedacht habe. Ja, alles original. Aber hört ihr die Stimme der Schlange? Was wüssten wir denn von Jesus ohne die Bibel? Unser Glaube auf Jesus beruht doch auf dem apostolischen Wort der Bibel. Jesus und die Bibel, das nicht zu trennen. Doch der Teufel versucht, das eine gegen das andere auszuspielen. Wir sind des Christus. Nein, das seid ihr nicht, wenn es nicht der Christus ist, wie er uns im Wort der Bibel durch die Apostel offenbart wird. Paulus fährt fort, um diese Überwertung auch seiner Person hier zu relativieren. Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft worden? Mit dieser auch wieder rhetorischen Frage möchte Paulus auf die gemeinsame Mitte der Gemeinde zurückführen. Am Beispiel Kreuzigung und Taufe macht er deutlich, Jesus allein ist das Fundament und die Mitte unseres Glaubens. Und niemals, niemals darf ein Mensch die Stellung in unserem Glauben einnehmen, die allein Jesus gebührt. Keine Maria, kein Heiliger, kein Verkündiger und auch kein Apostel. Und deshalb fährt Paulus fort ab Vers 14, ich danke Gott, dass ich niemand von euch getauft habe, außer Crispus und Gaius. Warum? Warum ist er dafür so dankbar, dass er nicht mehr getauft hat? Damit nicht jemand sage, ihr seid auf meinen Namen getauft worden. Ach, ich habe auch noch das Haus des Stephanas getauft. Sonst weiß ich nicht, ob ich noch jemand getauft habe. Denn Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Hier ist jetzt nicht der Raum, um die Frage der Taufe, Wassertaufe, umfassend zu erörtern. Darum geht's in unserem Text ja auch gar nicht. Im Zusammenhang seiner Ausführungen geht es Paulus nur um eins. Er ist froh, dass er selbst nur wenige Glieder der Gemeinde in Korinth getauft hat. Damit niemand sagen kann, er habe auf seinen Namen getauft und sie damit an sich selbst gebunden. Im Zentrum seines Dienstes steht nicht die Durchführung von Taufen, sondern die Verkündigung des Evangeliums. das in Verbindung mit dem Missionsdienst des Paulus in Korinth auch getauft wurde, lesen wir in Apostelgeschichte 18,8, Crispus, der Vorsteher der Synagoge, glaubte an den Herrn mit seinem ganzen Haus und viele Korinther, die hörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Also sie haben sich taufen lassen, aber diese Taufen wurden mit den von Paulus genannten Ausnahmen nicht von ihm selbst durchgeführt. Das überließ ja anderen. Sein Auftrag war die Verkündigung. Und das kommt ihm jetzt in dieser Problematik zugut. Denn so wird klar, dass Paulus keine Jünger für sich gemacht hat. Kern des Problems in Korinth ist eine unangemessene Menschenverehrung. Doch jede Menschenverehrung macht deutlich, dass hier weder das Wort vom Kreuz noch der Maßstab der göttlichen Erwählung verstanden wurde. Und deshalb wendet sich Paulus jetzt diesen beiden Themen noch abschließend zu. Damit sind wir bei meinem vierten Punkt, das Wort vom Kreuz, die Verse 18 bis 25. Nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht werde, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Wir haben den Text ja gerade schon vorgelesen bekommen. Bei Gott ist eben alles anders. Bei Gott gilt die Umkehrung aller menschlichen Werte und Kategorien. Juden fordern Zeichen und Wunder, um zu glauben. Griechen suchen Weisheit und Wissenschaft, um zu glauben. Und Gott verweigert sich beidem. Er bedient unsere menschlichen Ansprüche einfach nicht. Er lässt sich nicht auf das ein, was Menschen in ihrem Stolz und ihrer Autonomie als Voraussetzung für ihren Glauben definieren. Er liefert nur das Wort vom Kreuz und die Torheit der Predigt. Er weiß, dass dies nach den Maßstäben der Juden ein Ärgernis und den Maßstäben der Griechen eine Torheit ist. Und er tut es trotzdem. Trotzdem. Er tut es gerade. Denn der einzige Schlüssel zum Reich Gottes ist der Glaube. So hat Gott die Voraussetzung definiert. Und deshalb sollten wir als Gemeinde auf dieser Linie Gottes bleiben und uns ihrer nicht schämen. Das Wort vom Kreuz und die Torheit der Predigt, das sind die Mittel, um Glauben im Menschen entstehen zu lassen. Und wie töricht von uns, wenn wir als Gemeinde wieder auf die Linie der Juden einschwenken und nach Zeichen und Wundern gieren. Wie töricht von uns, wenn wir als Gemeinde wieder auf die Linie der Griechen einschwenken und aus dem Wort vom Kreuz eine intellektuell akzeptierte Wissenschaft machen wollen. Wir kehren um zu dem, woraus Gott uns errettet hat. Wir versuchen, die menschlichen Ansprüche zu bedienen, die Gott uns doch ganz bewusst durch das Wort vom Kreuz ins Gericht führt. Wir bedienen uns letztlich der Rüstung Sauls. Wir kämpfen mit den Waffen des Fleisches. Und so werden wir, und das erleben wir im Raum der Gemeinde weithin, so werden wir nur viel Mischvolk, viel religiöses Fleisch, aber keinen biblischen Glauben hervorbringen. Und deshalb müssen wir diesen Anstoß und diese Torheit in den Augen der Welt aushalten. Wir bleiben bei dem Wort vom Kreuz. Wir machen keine Show, wir machen keine Riesenevents. Und wenn dann eben der eine zum Glauben kommt, aber das wirklich, ist das genauso viel wert, als wenn woanders 100 Leute kommen und davon sind 99 Mischvolk. Ja, also diese äußeren Zahlen, die gelten nicht. Billy Graham, er hat mal erzählt, dass er, da hat er riesige Evangelisationen gemacht. Die Menschen kamen in Massen nach vorne. Er sagt, er hatte sich zur Angewohnheit gemacht, ein Jahr später wieder dahin zu kommen, wo er vorher evangelisiert hat. Und dann sagt er, hat er im Regelfall einen von dieser Evangelisation noch angetroffen, der geblieben ist. Einen. Versteht ihr, in den Medien wäre überall in den christlichen Medien gekommen und wieder Hunderte nach vorne gekommen und Riesenmassen und alles. Aber einer ist geblieben. Und dann kannst du viel von dem Brimborium, was heute gemacht wird, weglassen und du verkündigst die Torheit vom Kreuz und dann kommt auch einer zum Glauben. Und du bist so deprimiert, denn da waren so viele und hier ist es nur der eine. Und unterm Strich geistlich? Ja. Also, wir wollen nicht Mischvolk, sondern wir wollen bei dem Wort vom Kreuz bleiben, weil Gott dabei bleibt. Das Fazit lautet hier in Vers 25, denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Was nach menschlichen Kategorien und Bewertungsmaßstäben, also töricht und schwach ist, aber von Gott kommt und zu Gott gehört, ist allemal weiser und stärker als alles, was der Mensch von sich aus aufweisen kann. Und so wird das Kreuz als Zeichen letzter menschlicher Ohnmacht zum Zeichen für den Sieg über Sünde, Hölle, Tod und Teufel. Das Kreuz ist der Moment, wo nichts mehr geht, absolute Ohnmacht, absolutes Scheitern, Schmerz, Tod, nichts mehr, gar nichts, nicht mal mehr Kleidung, nichts, womit du in den Augen der Welt irgendwas hermachen könntest. Das Kreuz hat nichts, gar nichts. Und das ist der Punkt, an dem Gott sein Siegeszeichen aufrichtet, für alles. So anders ist Gott. Und so wird auch der kleinste, schwächste, unbedeutendste und dümmste Christ durch Gott alles übertreffen, was die Großen dieser Welt ausmacht. Die ganzen Reichen, Mächtigen, die Führer, politischen Führer dieser Welt, die ganzen Idole unserer Zeit. Nichts bleibt. Aber die kleinen Doofen hier in München, Gemeinde unter Gottes Wort, die keiner zur Kenntnis genommen hat, kleiner Haufen, nicht wert, irgendwo in den Medien erwähnt zu werden, die bleiben. Und das führt uns zum letzten Thema dieses ersten Kapitels, die göttliche Erwählung. Die Verse 26 bis 29, denn seht doch mal eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, also in den Augen der Menschen. Nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt. Warum? Warum macht Gott das so? Damit er die Weisen, die sich selber für sonderklug heißen, zu Schanden macht. Das Schwache der Welt hat Gott auserwählt. Warum? Damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle und das Verachtete hat Gott auserwählt. Das, was nicht ist, damit er all das, was ist, zunichte mache. Und was ist der letzte Grund all dessen? Damit sich vor Gott kein Fleisch rühme. Und das Erwählungshandeln Gottes, das ist das Grundprinzip seiner gesamten Heilsgeschichte. Und darüber gäbe es viel zu sagen. Doch an dieser Stelle ist für Paulus vor allem eins wichtig. Der Maßstab der göttlichen Erwählung. Denn denkt dran, hier geht es ja immer noch um die Auseinandersetzung mit den Spaltungen in der Gemeinde. Das ist immer noch alles zu diesem Thema. Und diese beruhen ja darauf, dass die alten menschlichen Werte und Kategorien in der Gemeinde eben immer noch wirksam sind, immer noch was gelten. Und darum setzt Paulus diese göttliche Grundlinie, die er bereits bei dem Thema Wort vom Kreuz aufgezeigt hat, jetzt bei dem Thema der göttlichen Erwählung fort. Auch bei der Erwählung Gottes gilt die Umkehrung aller menschlichen Werte. Wenn wir ein Team zusammenstellen, dann suchen wir die Besten dafür aus. Also ich weiß noch, wir haben früher mal als Kids haben wir Fußball gespielt Und dann waren die beiden Besten, die kamen dann, die haben dann tipptopp gemacht und wer dann gewonnen hat, hatte die erste Wahl und dann ging es immer bap, 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 bap. Tja, das war ein schwieriges Spiel für die, die übrig blieben. Ganz schwierig. Und wisst ihr, was das Schlimmste war? Wenn dann noch das Mädchen vor dem Jungen gewählt wurde. Beim Fußball. Wir reden nicht vom Ballett. Ja? Also, das ist etwas... Ist doch klar. Ich hätte doch auch nicht meine Mannschaft zusammengestellt nach dem Motto, wo sind denn die, die kaum einen Ball treffen? Alle herkommen. Ich will doch gewinnen. Mach ich doch nicht. Und Gott, Gott macht's umgekehrt. Der sagt, wo sind die Pfeifen der Nation? Er zu mir. Ja? Also, Gott erwählt sich für seine Gemeinde im Wesentlichen Menschen, die nach menschlichen Kategorien töricht, schwach, unedel und verachtet sind. Es ist also kein Ruhmesblatt für uns, dass wir Auserwählte Gottes sind. Darum ist es in der Gemeinde auch oft so schwierig, so viel Törichte, Schwache und Unedle auf einem Haufen. Und warum macht Gott das so? Damit sich vor Gott kein Fleisch rühme. Ich sag's mal so, wenn diese Fußballmannschaft mit all diesen Gurken am Ende des Spiels gewinnt, dann nicht, weil es die tollen Fußballer, die da rein hatte, sondern, ich rede im Bild, einen Gott, der ihnen den Sieg gab. Das ist es. Jeder in der Gemeinde soll wissen, ich bin nicht hier aufgrund meiner Vorzüge, sondern aufgrund meiner Defizite. Es ist pure Gnade Gottes, dass ich ein Kind Gottes sein darf. Und deshalb ist es niemals unsere Schwäche, unsere Unfähigkeit, unsere Fehlerhaftigkeit und, die Gott im Wege steht. Sondern womit wir Gott im Wege stehen, das ist immer unsere eingebildete Stärke. Das macht Gott Probleme. Unsere Schwäche nicht. Von daher braucht keiner eine Scheu haben. Ach, bin ich denn würdig? Das sind genau die Leute, die er liebt, die er will. Jetzt und hier und heute. Mit denen macht das. Um zu zeigen, ich roll das Feld von unten auf. Ich fange von ganz unten an und mache deutlich, was die Gnade vermag. Und das Schönste daran, die Erwählten sind bei Gott ja nur die Ersten und nicht die Einzigen. Und indem Gott mit den Schwächsten und Unedelsten anfängt, rollt er das Feld von unten auf und macht klar, viele Erste werden Letzte und Letzte werden Erste sein. Ja, und damit kommen wir zum Schluss dieses ersten Kapitels, 30 und 31. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung, damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Wir sind in Christus. Und immer wenn ich das in Christus lese, denke ich dann an diese alten Petruschka-Puppen, die ich in meiner Jugend dann immer gesehen habe, wenn ich im Osten zu Besuch war. Die hatten immer so eine Petruschka-Puppen. Ja, die haben verschiedene Namen. Die einen sagen Petruschka, die anderen wissen nicht, immer irgendwas Russisches. Also Petruschka-Puppen, bleiben wir mal für heute dabei. Und das ist so spannend. Da hast du diese außen, diese große Petruschka-Puppe, dann machst du diese zur Hälfte auf und dann ist innen drin wieder eine Petruschka-Puppe, die sieht ganz genauso aus wie die große, nur dass sie kleiner ist. Und dann auch wieder. Machst du weiter, bis dann am Ende so eine kleine Petruschka-Puppe noch ist. Die sieht aber wieder ganz genauso aus wie die große ist drin. So. Jetzt habe ich diese Petruschka-Puppe und wenn ich diese Petruschka-Puppe ans Fenster stelle, dann ist was mit all den Puppen, die in dieser großen drin sind? Die sind auch am Fenster. Und wenn ich sie in die Küche bringe, wo sind dann all die, die in ihr drin sind? Auch in der Küche. Ja? Das bedeutet, dieses In-Christus-Sein, das heißt, da wo er ist, sind wir. Und was ihm gilt, gilt uns. Und was ihm widerfährt, widerfährt uns. Und was uns widerfährt, widerfährt ihm. Das ist nicht mehr zu trennen. Und dass diese Petruschka-Puppen in der Großen alle aussehen wie die Große, nur im Kleinen, Das hat auch was. Denn was möchte der Herr mit uns tun, dass wir einmal alle ihm gleich sein sollen? Ja, genau. Aber nicht an Stellung, wir bleiben immer kleiner, ne? Wir ordnen uns hier immer unter. Wir bleiben kleiner. Aber wir werden ihm wesensmäßig, Körperlichkeit wesensmäßig, ihm gleichgestaltet, ihm gleich sein werden. Und das ist das Entscheidende. In ihm, dass wir begreifen, wenn ich in Christus bin, dann gilt mir all das, was Christus ist. Und dann sieht mich Gott nicht mehr mit meinen ganzen Pleiten, Pech und Pannen, mit meiner Unvollkommenheit, mit meiner Untreue, mit dem, was bei mir alles noch nicht in Ordnung ist. Er sieht mich immer umhüllt von der Gerechtigkeit Christi. Das ist es. Und darum ist dieser Christus für uns eben alles. Er ist unsere Weisheit, unsere Gerechtigkeit, unsere Heiligkeit, unsere Erlösung. Will sagen, alles, was wir sind und haben wir in ihm. Unser Heil hat seinen Grund nicht in uns, in unserem Glauben, unserer Treue, unseren Werken, sondern allein in ihm. Er ist eben nicht nur der Anfänger, sondern auch der Vollender unseres Glaubens. Und wisst ihr was? Zwischendrin ist das auch. Nur er. Ich habe immer gedacht, jetzt wenn man älter wird, dann wird es immer besser mit uns. Also ich dachte wirklich, jetzt älter werden, weil manchmal bin ich Jahrzehnte im Glauben und dann brauche ich das Kreuz nur noch so ein bisschen. Der Rest ist schon geworden. Ne? Und dann habe ich was zu bringen. Und stattdessen, und das ist gerade so ein bisschen auch die Erfahrung, die mich prägt und die ich auch verkündige, stattdessen habe ich den Eindruck, jetzt je älter ich werde immer schlechter. Ich werde immer schlechter. Was heißt das? Werde ich immer schlechter? Ich denke, das Rätsel und Lösung liegt darin, dass der Heilige Geist, dessen erste Aufgabe es ist, uns von Sünde zu überführen, dass der immer tiefer in den Schichten unseres Wesens ankommt. Vorher war es nur unsere Taten. Dann sind es auch schon unsere Unterlassungen. Dann sind es auch schon unsere Motive und Gedanken. Es geht immer tiefer rein. Immer tiefer in die Abgründe unseres natürlichen Seins. Und je tiefer wir die erkennen, desto mehr merken wir, wow, der Schaden ist ja viel schlimmer, als ich das am Anfang meines Christseins noch geglaubt habe. Paulus sagt, ich weiß, dass in mir, in meinem Fleische, nichts Gutes wohnt. Den Satz habe ich vom ersten Tag meines Christseins an gekannt und bejaht und geglaubt. Aber nur im Kopf. Dass das immer mehr zu der echten inneren Überzeugung wird, das kommt erst jetzt Stück für Stück und da habe ich sicherlich noch einen ganzen Weg vor mir. Dass wir das merken, wie abgrundtief verloren wir ohne ihn sind. Und dann wird uns eben die Gnade immer größer. Und es wird uns immer größer, dass es nicht in uns liegt, sondern in ihm. Nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Und das ist das, was Paulus sagt am Ende. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Darum geht's. Und das nimmt uns die Angst, als könnte das Ziel unseres Glaubens am Ende eben doch noch an uns scheitern. Es nimmt uns aber auch den Stolz, als hätten wir irgendetwas vorzuweisen. Am Ende unseres Lebens läuft alles auf das eine hinaus. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Und wir dürfen wissen, dass einmal jedes Knie sich beugen und jede Zunge bekennen wird. Jesus Christus ist Herr. Nur in dir ist Gerechtigkeit und Stärke. Da wird diese Erkenntnis, die Gott jetzt in unserem Leben hervorbringen will, die wird einmal in jedem seiner Geschöpfe jubelnd, dankend, anbetend hervorbrechen. Und wir sollen es hier und heute und jetzt schon jubelnd bekennen. Herr, ohne dich bin ich nichts, aber mit dir kann ich auch über Mauern springen. Gelobt sei dein Name. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, was wären wir ohne dich? Nichts, absolut nichts, nur verlorene Deppen, Herr. Und du nimmst uns, die wir in den Augen der Welt nichts darstellen, du nimmst uns, machst uns zu deinen Kindern, bleibst uns treu, liebst uns, gestaltest uns. Herr, wir sind so dankbar, dass wir dich haben. Wir bekennen es je länger, je mehr. Ohne dich können wir nichts tun. Wir brauchen dich so sehr. Und wir danken dir für deine Gnade, für deinen Frieden, dafür, dass du uns wirklich alles bist, Herr. Und wenn wir jetzt dieses erste Kapitel durchgegangen sind, Herr, dann bitte ich dich, dass du jedem das, was für Einzelnen so dran war, dass du es uns aufschließt, groß machst, wichtig machst, Herr. Dass wir an den Fragen, wo es piekt, nochmal nachgehen, dass wir da, wo es uns ermutigt hat, nochmal festhalten und uns freuen und da, wo wir ermahnt worden sind, Herr, nochmal in uns schlagen und uns von dir auch korrigieren lassen. Herr, nur das schenke, dass dein Wort nicht einfach nur so durchrauscht, sondern dass es in uns das bewirkt, wozu du es gesandt hast, Herr. Danke für dein Wort, danke für deinen Geist. Wir beten dich an. Amen.